umso früher man sich in diese einzelnen Themen einbringt, sich damit auseinandersetzt, die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung stellt, umso weniger schmerzhaft wird der Prozess. Entweder ist man Mitgestalter oder man muss mit den Dingen leben, die jemand anders für einen entschieden hat. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das dann passend ist, kann sich ja selbst überlegen.
Herzlich willkommen zum Twinsides Podcast der Essentri AG. Ich möchte euch heute einen weiteren tierisch spannenden Gast vorstellen. Inwiefern er tierisch spannend ist, werdet ihr sicher schnell merken. Unser Gast heißt Dr. Alexander Mier. Er ist Langstreckenwanderer, Naturexperte und versorgt indirekt über Partner seines Unternehmens viele Millionen Menschen mit Strom, Erdgas und Trinkwasser. Dinge, ohne die unser Leben ziemlich dunkel, kühl und trocken wäre. Außerdem ist er Leiter Materialwirtschaft der Tüger Aktiengesellschaft, hat in München, Portland und Boston studiert, war 25 Jahre im Bereich Halbleiter tätig und ist auf den verschiedensten Bühnen als Speaker anzutreffen. Ein wirklich facettenreicher Mensch, den ich heute gemeinsam mit euch näher kennenlernen möchte. Herr Mier, danke, dass Sie uns im Podcast beehren.
Ja, auch meinerseits ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Im Vorgespräch hatten Sie mir ja gesagt, dass Sie sehr gerne und auch viel in der Natur unterwegs sind. Da möchte ich Sie jetzt natürlich fragen, welches Tier entdecken Sie da regelmäßig, was Sie am meisten fasziniert?
Ja, ich bin schon seit frühester Jugend sehr intensiv, ja, mit allen Facetten, die man so in der Natur findet, in Berührung gekommen. Von meinen Leidenschaften Fischerei, Jagd, ist mir aber auch das Thema Schmetterlinge schon seit vielen Jahrzehnten ans Herz gewachsen. Und ja, hier bin ich weiterhin sehr engagiert, sowohl in der Zoologischen Staatssammlung in München als auch im Landesmuseum in Kärnten, aber auch hier beim lokalen entomologischen Vereinen.
Ja, vielen Dank. Also Jagd und Fischerei höre ich schon häufiger, aber von einer Schmetterlingleidenschaft habe ich so noch nie gehört. Wo kommt die denn her bei Ihnen?
Ah, das war immer so eine, ich weiß auch nicht, die Schönheit der Schmetterlinge, aber auch die Evolution, die Entwicklung von einem kleinen unscheinbaren Ei über einer mehr oder weniger prächtigen Raupe, dann in einen fertigen Schmetterling. Und die Anpassungsfähigkeit an die unterschiedlichen Umweltbedingungen. Und das ist einfach ein sehr interessantes Forschungsgebiet, aber auch für Kinder. Hier habe ich mich dann auch sehr stark noch an den Schulen engagiert. Ist es immer wieder faszinierend, diese Entwicklung dann auch persönlich mal mitzuerleben.
Jetzt haben Sie ja schon einiges fast vorweggegriffen für meine nächste Frage. Im Kontext der Schmetterlinge geht es ja auch häufig um das Thema Transformation. Gibt es auch Eigenschaften, wo Sie sagen, die können wir zum Thema Transformation, wir sind ja hier im Twinsides Podcast, wo es um die digitale und nachhaltige Transformation geht, also Dinge, die wir von Schmetterlingen zum Thema Transformation lernen können?
Das ganze Thema Anpassungsfähigkeit, ja, sich an geänderte Rahmenbedingungen anzupassen, ist der zentrale Punkt eigentlich. Ich zitiere da mal Charles Darwin, es sind nicht die Spezies, die am stärksten sind, die intelligentesten, sondern die, die sich am schnellsten auf sich verändernde Umweltbedingungen einstellen. Und das, denke ich mal, wird auch für uns in der Zukunft der entscheidende Faktor sein. Ein weiter so, glaube ich, wird für uns auch als Spezies sehr, sehr schwierig werden.
Das hört man ja häufig, bloß wenn das so ein bewanderter Mensch, der sich sehr gut auskennt mit verschiedensten Arten und auch deren Entwicklung sagt, dann bekommt es aus meiner Sicht schon nochmal ein ganz anderes Gewicht. Also vielen Dank dafür diesen Exkurs zum Thema Anpassungsfähigkeit. Jetzt sind Sie ja, wie ich eingangs gesagt hatte, auch Leiter der Materialwirtschaft der Tüger Aktiengesellschaft und würde Sie in dem Kontext auch bitten, einmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal die Tüger Gruppe oder Aktiengesellschaft einmal kurz zu skizzieren und zu umreißen. Was macht dieses Unternehmen? Wie viele Menschen arbeiten da? Einfach, dass man sich das noch etwas besser vorstellen kann.
Ja, die Tüger Aktiengesellschaft wurde 1867 gegründet. Wir sind eine Minderheitsbeteiligungsgesellschaft an Stadtwerken, in etwa 100 Stadtwerken, also unseren Partnerunternehmen in ganz Deutschland. Wir haben auch eine Reihe von Tochtergesellschaften, die wir ausgegliedert haben und die zusätzliche Services bieten. Was machen wir als Beteiligungsgesellschaft? Wir sind keine klassische Holding in dem Sinne, sondern wir unterstützen unsere Partnerunternehmen mit unterschiedlichen Dienstleistungen. Das geht aus den Bereichen Innovation, digitale Transformation, kaufmännische Beratung, Netztechnik und eben auch die ganz operativ unsere Partnerunternehmen unterstützen, wie eben den Bereich Einkauf. Ja.
Okay, ist schon deutlicher geworden. Jetzt hatte ich, glaube ich, vor 2 oder 3 Folgen den CEO der Stadtwerke Ludwigsburg und Kornwestheim hier als Gast. Die Zuhörerinnen erinnern sich vielleicht, um es noch ein bisschen konkreter zu machen. Also auf der einen Seite haben wir Sie, auf der anderen Seite den CEO der Stadtwerke Ludwigsburg Kornwestheim. Was wären denn so typische Aktivitäten oder Überschneidungsmengen, die Sie da geschäftlich dann hätten?
Ja, so ein typisches Stadtwerk hat ein ganz breites Spektrum an Anforderungen. Das kann sein von, ich sag's mal, Rechtsberatung, ja, wie kann ich hier denn die Wärmewende hier umsetzen, bis wirklich hin zu ganz konkreten Vertriebsthemen oder eben auch im Rahmen der Beschaffung. Speziell kleinere Stadtwerke haben die letzten, ja, ich muss schon sagen, 4, 5 Jahre während der Corona-Zeit, während der Ukraine-Krise, zu Beginn der Ukraine-Krise vor allem, sehr große Probleme gehabt, all das Material zu bekommen, was sie brauchen. Und das muss man sich jetzt dann so vorstellen. Also gerade diese Materialien, wir sprechen jetzt nicht hier von Trivialitäten, sondern wie Sie schon gesagt haben, Strom, Gas, Wasser, Daten müssen ja transportiert werden. Und wenn man sagt, naja, es stagniert halt ein wenig mit dem Aus- und Umbau. Das sagt sich so leicht. Nur wenn man halt ein Neubaugebiet hat, 200 Familien würden gerne vor Weihnachten noch in ihre neuen Wohnungen oder Häuser ziehen. Und dann heißt, ja, schade. Hausanschlüsse gibt es leider erst nächstes Jahr im März. Da ist natürlich dann schon Bestürzung da. Und was man auch nicht vergessen darf, und das ist eigentlich für mich der noch wichtigere Punkt, wenn mal etwas ausfällt, ja, das kann ein geplatztes Wasserrohr sein, eine gerissene Daten- oder Stromleitung, das weiß jeder selbst, wir haben einen Stromausfall nachts, dann ist einfach mal Licht aus, dann ist kein Strom mehr da. Mhm. Dann muss natürlich das Material da sein. Im Idealfall kommt es gar nicht erst zu solchen Zwischenfällen, sondern man hat die Möglichkeit, alles das zunächst einmal auszutauschen, bevor etwas kaputt geht.
Da fällt mir eine nette Geschichte von dem Herrn Schneider ein. Der hat nämlich genau das in unserem Podcast skizziert. Und das freut mich jetzt im doppelten Sinne, weil Sie als Tierliebhaber dürfte es auch interessieren. Da ist komplett der Strom ausgefallen, weil sich ein kleiner Marder verirrt hat und an der falschen Stelle, glaube ich, wo reingebissen hat. Dann war ja mal kurz dunkel in der Stadt.
Ja, also oftmals kleine Ursache, große Wirkung. Wir hatten in meinem vorherigen Leben dann auch schon die Situationen, dass sich dann Affen irgendwo in Hochspannungsleitungen verheddert haben. Und da ist natürlich dann auch ein ganz massiver finanzieller Schaden dann auch gleich mit hinten dran. Mhm. Neben den Problemen, wir hatten auch in einem unserer Partnerunternehmen hier in Süddeutschland vor nicht allzu langer Zeit ein entsprechendes Problem. Und hier dann alternative Heizmethoden oder Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, ist natürlich dann auch für Hunderte von Haushalten von entscheidender Bedeutung. Und ein "Ich hab's ja versucht" ist leider nicht ausreichend. Ja? Mhm. Ist es in 300 oder 400 Haushalten, ist es warm oder ist es nicht warm? Ja? Ja, warm ist es nicht, aber wir haben uns bemüht.
Macht dann im Herbst keine gute Laune bei den Gesprächspartnern, wenn es jetzt langsam wieder kühler wird. Aber nochmal ganz kurz fürs Protokoll. Habe ich das richtig verstanden? Ein Affe hatte sich da verklettert. War das auch in Deutschland oder?
Nein. Das war tatsächlich in Malaysia. Ich hatte früher eben auch viele Beschaffungsthemen in Asien. Und ja, so lernt man dann, was es sonst noch so alles gibt, auch außerhalb von Deutschland, welche Möglichkeiten es gibt, dass was schief geht. Und man sich halt nie zu sicher sein kann, dass man alle Aspekte tatsächlich beleuchtet hat.
Ja, absolut. Wie in der Transformation, auch da gibt es immer mal wieder eine Überraschung. Und Sie hatten jetzt eben schon gesagt, im Kontext der Schmetterlinge, dass das Thema Anpassungsfähigkeit sehr wichtig ist. Inwiefern würden denn Sie sagen müssen, muss die Tyga, aber auch die Stadtwerke anpassungsfähig sein in diesen Zeiten?
Zunächst einmal ist es nun für die Tyga, fangen wir mal bei uns selber an, ist sowieso immer mein Lieblingsthema, mal immer bei sich selbst anzufangen, bevor man mit dem Finger auf jemand anders zeigt. Das ganze Thema Bewusstsein, ja. Bewusst machen ist der erste Schritt für Veränderung. Wenn mir bewusst ist, wo die Probleme liegen, wo zukünftige Gefahren lauern, oder Handlungsschwerpunkte sind. Dann kann ich auch entsprechend mich darauf einstellen, kann Lösungskonzepte entwickeln, bevor es zu spät ist. Wenn ich, mit dem Gesicht zur Wand stehe, ist es oftmals schlichtweg zu spät. Lösungen, die unter Zeitdruck entwickelt werden, sind oftmals nicht die besten. Und was wir hier bei der Thüger machen, gerade im Bereich CSRD, wir sind sehr, sehr früh in die freiwillige Berichterstattung mit eingestiegen. Mhm. Wir veröffentlichen dieses Jahr den 3. freiwilligen CSRD-Bericht, da wir schon sehr frühzeitig sowohl unsere Verantwortung gegenüber unserem Partnerunternehmen erkannt haben, um hier als Vorbild zu dienen und den Leuten zu sagen, schaut, auch wir sind in der Lage, Ressourcen sind überall knapp, diese Berichte abzugeben, die entsprechenden Maßnahmen im Unternehmen umzusetzen, aber natürlich dann auch aufgrund unserer Vernetzung und unserer Beteiligung an diesen 100 Partnerunternehmen deutschlandweit haben wir natürlich auch eine Vorbildfunktion, aber auch eine Möglichkeit, ein Stück weit, Impulse zu geben, um auch hier diese Themen frühzeitig umzusetzen und zu implementieren.
Okay. Sie hatten jetzt vorhin auch gesagt, das Thema digitale Transformation und Innovation ist ein Thema, wo Sie unterstützen, wenn ich das richtig verstanden habe. Auch hier gibt es jede Menge Anpassungsfähigkeit, die man mit an den Tag bringen muss, oder? Um diese Potenziale auch nutzen zu können, oder?
Ja, also zum einen vielleicht einmal das ganze Thema Innovation. Erneuerbare Energien, das war ja bis vor ein paar Jahren eher so, so ein Randthema für Leute, die sich da, im Physikunterricht besonders gut aufgepasst haben. Und das ganze Thema Versorgung von Neubaugebieten, war bis vor wenigen Jahren relativ einfach. Da hieß es, wir machen eine Stromleitung oder eine Gasleitung, 200 Hausanschlüsse und die Sache ist erledigt. Heutzutage ist das Ganze wesentlich kleinteiliger und wir müssen den Leuten die Möglichkeit bieten, mit Photovoltaik ihre Energieversorgung oder ihren Energiebedarf zu decken. Wärmepumpen sind sehr interessant, BHKWs sind sehr, sehr interessant. Windkraft wird auf lokaler, kommunaler Ebene zunehmend ein Thema. Und von einer monopolartigen Situation in den einzelnen Regionen in Deutschland hin zu einer deutlich kleinteiligeren Wirtschaft oder Vorgehensweise. Wir hatten ja dann irgendwann einmal, waren wir ja so weit, dass man seinen Anbieter quasi telefonisch innerhalb von Minuten wechseln konnte. Es ist nicht nur die Anbieterwahl, sondern auch die Art und Weise, wie die Haushalte mit Strom, Wärme versorgt werden, ist deutlich variabler geworden, ist auch deutlich komplexer geworden. Und hier unseren Partnerunternehmen Lösungen anzubieten, Komplettpakete anzubieten. Das nützt nichts, wenn Sie jetzt als Eigenheimbesitzer, wenn man Ihnen sagt, ja, hier schauen Sie mal, das Stadtwerk XY hat für Sie jetzt hier 5 Photopaneele, viel Glück. Ja, das nützt nichts, ja, sondern Sie wollen im Idealfall Ihr Haus mit Energie aus der Sonne versorgen oder teilweise versorgen. Sie wollen zum einen das Material, Sie wollen Ihnen jemand, der Ihnen das Ganze installiert, anschließt, die Wartung durchführt, über die Jahre hinweg. Sie wollen natürlich im Idealfall den Strom entweder selbst verbrauchen oder ins Netz einspeisen.
Ja.
Sie wollen vielleicht auch noch ein E-Auto laden, wollen auch noch einen Batteriespeicher zu Hause haben und das Ganze mit einem Home Energy Management System auch noch im Idealfall über eine App steuern können. Dann sagen Sie, ja, das ist eine Lösung, das ist eine runde Geschichte, da finde ich mich wieder. Ja, dass jemand sagt, hier haben Sie 2 Paletten mit Solarpaneelen und einen Wechselrichter.
Das wäre jetzt nicht das Kundenfreundlichste, sage ich mal. So die Tüftler unter uns wäre sicher kein Problem, aber ich glaube, die meisten, die wollen einfach eine komfortable Lösung, die nachhaltig ist. Und das klingt danach, dass Sie die dann quasi über die Stadtwerke an die Gesellschaft und an die Haushalte bringen, oder?
Ja, also wie gesagt, das Geschäftsmodell von Stadtwerken wird sich ändern. Aufgrund der Vielfalt der Möglichkeiten, um Wärme und Strom zu erzeugen. Und das muss einfach abgebildet werden.
Ja.
Ich glaube, die Zeiten für eine große Leitung und dann One Size oder One Source Fits All wird zunehmend schwierig. Und deswegen müssen die Angebote, sich das Angebotsportfolio der einzelnen Unternehmen auch deutlich verbreitern und auf die individuellen Möglichkeiten, die es zunehmend gibt, aber auch auf die Kundenwünsche einstellen.
Okay, das ist jetzt, glaube ich, sehr greifbar geworden. Vielen Dank. Meine Frage noch zu Ihnen, auch persönlich, ist nochmal auf Ihre Rolle als Leiter Materialwirtschaft ausgelegt. Also was genau macht denn ein Leiter Materialwirtschaft bei der Tüger dann? Wie sieht so Ihr Alltag aus? Wofür sind Sie zuständig und wofür auch nicht?
Ja, also das Aufgabengebiet ist natürlich sehr, sehr breit bei uns. Ich sage jetzt mal, das Einfache ist, als Leiter, oder ich bin ja eigentlich Leiter des Kompetenzzenters Materialwirtschaft. Wir konsolidieren die Bedarfe unserer Partnerunternehmen deutschlandweit und stellen sicher, dass wir aus einer Bedarfsbündelung heraus auch die Mengen zu vernünftigen Preisen auch speziell für unsere ganzen kleinen Beteiligungen zur Verfügung stellen. Mhm. Das, denke ich mal, ist so der einfachste, ich sage jetzt mal, der triviale, offensichtliche Handlungsspielraum, den ich so habe. Wir haben allerdings auch zunehmend Schwerpunkte, indem wir Beratungen durchführen, Beratungsdienstleistungen. Wie setze ich das Thema Nachhaltigkeit in meinem Unternehmen um? Wie führe ich Kreislaufthemen ein? Wie führe ich das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz für mein Unternehmen ein? Welche Dinge sind bei der Lieferantenauswahl? Ich kann natürlich nicht jeden einzelnen Lieferanten, mit dem jedes unserer Partnerunternehmen Geschäftsbeziehungen unterhält, mir da einen Einkäufer leisten, der das betreut, sondern man muss die Geisteshaltung dann auch in die einzelnen Unternehmen bringen, dass die Leute vor Ort sehen, es ist nicht nochmal on top Aufwand, ja, etwas, was ich zusätzlich machen muss, sondern die Dinge, die ich bisher gemacht habe, muss ich halt ein wenig anders machen. Ja, es sind keine großen Veränderungen, aber mir ist es halt wichtig, dass die Dinge, die gemacht werden, auch tatsächlich einen Effekt haben.
Okay, also quasi ein sehr breites Angebotsspektrum von Einkauf bis hin zur Beratung, wenn ich es richtig verstanden habe, oder?
Ja, von ganz einfachen Bündelungs- und Einkaufsthemen, Versorgungssicherheit, Qualitätsmanagement bis hin zur Umsetzungsberatung, mit welcher Software, wir waren vorhin bei der digitalen Transformation, ja. Mit welcher Software kann ich meine CSRD-Themen behandeln, mit welcher Software arbeite ich am besten, um das Sorgfaltspflichtengesetz abzubilden. Und wir sind jetzt gerade in der Vorbereitung, hier eine Dissertation auszuschreiben, dass wir hier konsolidiert auf alle Daten und Informationen zugreifen können, die in der Fülle der Gesetzgebung, die jetzt im Moment in Deutschland, aber auch EU-weit anstehen, dass das alles DSGVO-konform bedient werden kann.
Mhm. Ja, wahnsinniges Thema. Also wahnsinnig wichtig und wahnsinnig viel Potenzial, wenn ich mir das vorstelle. Auf der einen Seite, jeder hat so sein eigenes kleines Datensilo im besten Fall und auf der anderen Seite, die sind alle miteinander DSGVO-konform verknüpft. Das ist natürlich ein riesiges Potenzial, was sich da erschließt, oder?
Ja, also man schaut oftmals auf denselben Aspekt mit einem leicht unterschiedlichen Winkel. Mhm. Ja, man möchte eine klein wenig andere Kennzahl haben und jetzt hier sich natürlich für jeden Satz an Kennzahlen, die teilweise auch sehr, sehr ähnlich sind, sich dann eine eigene Softwarelösung anzuschaffen, macht das Ganze sehr, sehr schwierig, sehr, sehr aufwendig. Sie haben irrsinnige Anzahl an Schnittstellen, die irgendwo bedient werden müssen. Ja. Und selbstverständlich brauchen Sie auch jemanden, der die Datensätze pflegt. Und wenn Sie halt dann das dritte Mal oder das vierte Mal denselben Datensatz eingepflegt haben, dann können Sie sich vorstellen, finden es die Leute auch nicht so spannend. Und man wäre natürlich dann schon dazu geneigt, eine Lösung zu implementieren, in der man die Daten einmal einspielt und dann die Informationen, die regelmäßig abgefragt werden, sei es aus dem Bereich CSRD, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und so weiter und so weiter, die relativ komfortabel und natürlich auch rechtssicher zur Verfügung stellen kann. Sie können sich auch vorstellen, ich sage, das LKSG ist immer ein sehr, sehr gutes Beispiel. Es fallen halt im Moment nur Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern unter dieses Gesetz.
Ja.
Aber es haben natürlich auch viele kleine Unternehmen, ich sage jetzt mal größere Mittelständler oder Produktionsstandorte von DAX-Unternehmen in ihrem Versorgungsgebiet. Mhm. Das heißt, sie fallen jetzt nicht notwendigerweise unter dieses Gesetz, aber innerhalb der Lieferkette bekommen sie dann natürlich diese ganzen Fragen gestellt. Und dann hier auch diese Informationen ohne einen gigantischen Aufwand hier den Partnerunternehmen zur Verfügung zu stellen, ist auch eins unserer wesentlichen Ziele im Rahmen der Digitalisierung.
Ja, Wahnsinn. Da sieht man erstmal, wie groß diese Bandbreite ist. Und was Sie eben gesagt haben, kann ich nur aus dem Alltag bestätigen. Also ich habe ja viele Kollegen, die sind genau Spezialisten beispielsweise fürs Thema Schnittstellen. Und was man sich da an Komplexität reinholt, wenn man verschiedene Lösungen da etabliert, das ist Wahnsinn. Also das kann ich da nur bestätigen. Da denke ich gerne an meine Kollegen zurück. und würde Sie im nächsten Schritt gern auch fragen, was bedeutet denn oder was kann alles Nachhaltigkeit im Kontext der Materialwirtschaft bei Tyga bedeuten? Ich glaube, da haben wir schon das ein oder andere Thema gestriffen, aber wenn Sie es nochmal für sich zusammenfassen müssten, was wäre da so die Bedeutung von Nachhaltigkeit?
Ich würde das gerne an ein paar Beispielen so festmachen. Zum einen mal, was wir im Rahmen von CSRD machen, aber zum anderen auch, was wir hier bei der Tyga in unserem, ich sag jetzt mal, in unserem Tagesgeschäft machen. Das ganze Thema CSRD ist, ich sag mal, relativ trivial. Die Vorgaben, relevante Warengruppen, das heißt, basierend auf dem Umsatz, muss ich mir anschauen, wie bekomme ich das Thema Nachhaltigkeit abgebildet. Hier haben wir uns mal darauf verständigt, dass man hier mal in den grundsätzlichen Prozessen eingreifen muss. Mhm. Das heißt, in den Warengruppenstrategien der relevanten und interessanten Warengruppen muss das Thema verankert sein. Und zwar so verankert sein, dass es auch einen Effekt hat. Also jetzt irgendwie Recyclingfähigkeit für SAP oder sonstige Softwarelizenzen ist natürlich, ja, hat nicht so den großen Hebel, aber Recyclingfähigkeit für alle möglichen Kunststoffmaterialien und sonstige Bauteile, die auch ein bisschen komplexer sind, Transformatoren, dass ich hier die Möglichkeit habe, die Dinge, wenn sie mal ausgefallen sind oder den Ende ihres Lebenszykluses erreicht haben, das Material wieder auseinander zu sortieren und wieder erneut einzusetzen. Also das machen wir hier für die gesamte Gruppe. Mhm. Machen das systematisch, sowohl bilden wir das ab in den Warengruppenstrategien, aber auch dann in den Ausschreibungen, die wir europaweit nach Sektorenverordnung durchführen müssen. Mhm. Und hier ist es uns dann eben auch wichtig, dass das ganze Thema Nachhaltigkeit ein entsprechendes Gewicht bekommt. Mhm. Ja, in vielen Unternehmen war es dann einfach so, dass man sagt, ja, das hat eher so informativen Charakter, was man abfragt. Aber wir haben jetzt auch in diesem Jahr angefangen, das tatsächlich als Bewertungskriterium in Ausschreibungen einzusetzen. Das heißt, wenn man hier entsprechend schlecht abschneidet, wird der vergebene Anteil am Vergabekuchen natürlich auch entsprechend kleiner. Ja.
Und da möchte ich einmal ganz kurz einhaken, weil ich glaube, das ist ein Thema, da erlebe ich sehr viele mühsame Diskussionen, warum es denn jetzt Nachhaltigkeit unbedingt benötigt und muss das jetzt auch noch sein und ist es nicht wirklich nur nice to have und ja, dann muss ich eben die Gesetze erfüllen. Aber ich glaube, was Sie eben beschreiben, ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, wie das Thema Nachhaltigkeit auch in Zukunft über Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen entscheidet, weil man möchte dann zwar mitmachen und neue Kunden gewinnen, aber wenn man hier keine adäquaten Antworten parat hat, dann ist man einfach nicht mehr mit dabei, oder?
Ja, also zum einen natürlich ist das Bewusstsein der Verbraucher gestiegen. Ja? Mhm. Das sehen Sie ja an den, wie sagt man so schön, diesen Ökostromanbietern und so weiter und so weiter. Mhm. Ja? Das ist mal der eine Teil. Und wenn man hier nicht entsprechend agieren kann am Markt, diese Angebote nicht bereitstellt, dann sinkt der Marktanteil. Das ist ganz klar. Mhm. Auf der anderen Seite geht es natürlich nochmal in der Wertschöpfungskette einen Schritt zurück. Sie müssen sich vorstellen, so ein Heizkraftwerk oder andere Großanlagen, sie brauchen hier Investoren. Ja, also wir sprechen hier von mehreren 100 Millionen. Das können die allerwenigsten der Stadtwerke einfach mal so aus dem Stadtsäckel hier so zahlen. Das heißt, also sie brauchen irgendwelche Banken, die hier bei der Finanzierung noch mit unterstützen. Und im Moment, also sagen wir mal so, bis vor ein paar Jahren hat man eher noch einen Bonus bekommen, wenn man sagen kann, wir sind sehr, sehr nachhaltig unterwegs und konnte das auch entsprechend beweisen über Zertifikate gegenüber, naja, das wird erwartet, bis hin, wenn man es nicht hat, hat man eher einen Malus. Und Sie können sich vorstellen, so ein paar so Basispunkte hin oder her bei einigen 100 Millionen Investitionen ist dann auch Geld und hier sind dann auch die entsprechenden Geschäftsführer oder Finanzvorstände dahinter, dass solche ja, Themen auch entsprechend implementiert werden. Also da ist auch eine sehr hohe Eigenmotivation mittlerweile aus dem Finanzbereich, diese Themen zu implementieren.
Ja.
Und dann natürlich so mein Lieblingsthema, dass jeder natürlich auch selbst dazu beitragen kann, das Thema Nachhaltigkeit voranzubringen. Mhm. Deswegen auch bei uns, wir haben für sämtliches Büromaterial alles, was man hier so, sag mal, im normalen Tagesgeschäft des Büroalltags so benötigt, haben wir alternative, nachhaltige Lösungen. Das heißt, man kann sich über unsere Bestellplattform sehr, sehr einfach dann auch nachhaltige und man wird natürlich auch entsprechend motiviert, nachhaltige Produkte und Materialien beschaffen.
Also beispielsweise kreislauffähiger Schreibtisch dann oder das, was kann das sein?
Das kann von, ich sag jetzt mal, recyceltem Papier sein bis, ja, Schreibtische, Büromaterial, also alles, was man so braucht, von wirklich Druckerpapier bis hin zur Kantine, ist da alles abgebildet, inklusive Werbegeschenke.
Super.
Und das ist ja auch immer so sehr, sehr beliebt. Da muss es wirklich der Schlüsselanhänger sein oder wäre es vielleicht auch mit einem anderen Geschenk, ja, und wenn es nur ein Apfel ist, ja, wäre es vielleicht dann auch getan.
Oder einer Schmetterling-Patenschaft.
Oder so.
Wäre mal was anderes. Also was ich zum Beispiel nicht mehr sehen kann, sind diese Schlüsselanhänger, die man bei jedem Event bekommt und dann früher mit nach Hause geschleppt hat. Heutzutage werden die ja wieder brav gesammelt und dann hoffentlich beim nächsten Mal wiederverwendet. Oder Schlüsselanhänger, was ich viele Schlüsselanhänger zu Hause habe. Da finde ich alles rund um Schmetterling schon deutlich innovativer und auch nachhaltiger.
Ja, also das ist mir auch privat sehr, sehr wichtig, dass man hier keinen, ja, ich sag jetzt mal, unnötigen Müll verursacht. Mhm. Wir haben hier mit Bekannten zusammen so ein Programm, das heißt dann Kunststoff- und Plastikfasten. Mhm. Das heißt, man kauft irgendwo ein, wo man sozusagen seine eigenen Behältnisse mitbringen kann, ja, die Waren und so weiter. Ja, man muss halt jetzt nicht, ich sag jetzt mal, an einer Fleisch-, Fischtheke, Käsetheke sich die Sachen in Plastik eingewickelt, ja, 100 Grammweise. Man kann das natürlich dann auch schneiden lassen, ja, in Papier einwickeln und sich dann so mitgeben lassen. Ja.
Kann man diese Logik, die ich persönlich auch sehr sympathisch finde, was ich auch im Alltag versuche, kann man die auch auf ihren Geschäftsalltag übertragen, also auf Tyga, Stadtwerke, dass man da recyclingfähige Materialien oder Verpackungshilfen hat?
Ja, also das tatsächlich haben wir das ganze Thema Kreislaufwirtschaft als einen unserer wesentlichen Kennzahlen, Kenngrößen im Bereich CSRD, Berichterstattung, für den Einkauf implementiert. Und ja, also ich bin sehr starker Verfechter des R3, ja, Reduce, Reuse und Recycle. Wenn man sich diese drei Aspekte immer mal vor Augen führt und auch persönlich, ja, jeder Einzelne in seinem täglichen Handeln, dann wird es irgendwann so mal so ein Automatismus und jeder wird überrascht sein, wie leer auf einmal die Mülltonnen sind und irgendwann mal das Ganze natürlich, wenn es sich dann automatisiert, eigentlich hier überhaupt kein zusätzlicher, sag ich mal, intellektueller Aufwand mehr ist, um diese Sachen auch umzusetzen.
Mhm. Ich hätte nochmal eine Frage zurück zum Thema CSRD, weil das auch im Podcast immer wieder ein Thema ist und Sie haben sich das, wenn ich das richtig verstanden habe, angeschaut aus Ihrer eigenen Perspektive, aber auch schauen sich das für mögliche Beratungsleistungen, wenn ich es richtig verstehe, auch für Stadtwerke an und kennen diesen Prozess dann wahrscheinlich relativ gut. Sie hatten vorhin gesagt, der ist recht trivial. Ich glaube, da haben einige Zuhörerinnen und Zuhörerinnen zu Hause Schlucken angefangen. Aber welche Erfahrungen oder Tipps haben Sie vielleicht auch für andere Betroffene, die sich aktuell in dem CSRD-Prozess befinden?
Also trivial ist es nicht, vor allem wenn man dann quer einsteigt. Ja, ich hatte das große Glück, als ich hier vor 4,5 Jahren bei der Tür angefangen hatte, mit einem sehr, sehr weitsichtigen Kollegen hier aus Süddeutschland zusammenzuarbeiten, der mich sehr, sehr früh auch an das ganze Thema Nachhaltigkeit, Recyclingfähigkeit und all diese Aspekte herangeführt hat. Mhm. Und wir dann gemeinsam für die Tyga-Gruppe diese Strategien entwickelt haben. Mhm. Das heißt, also diese ganze Entwicklung im Bereich des CSRD oder Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz haben wir eigentlich schon während Findungsphase der einzelnen Gesetze mitbeobachtet, mitbegleitet. Und das ist natürlich wesentlich einfacher, wenn man sich von Anfang an in solche Themen mit einklingt, als wenn jemandem dann beim LKSG zum Beispiel 70 Seiten Gesetzestext und nochmal 280 Seiten Handreichungen auf den Tisch legt.
Da freut sich jeder.
Es gibt mit Sicherheit jemanden, der gerne 350 Seiten Gesetzestext und Erläuterung durchliest. Ist aber in der Regel nicht jedermanns Sache.
Ja.
Und deswegen, ja, was kann ich empfehlen? Wir haben festgestellt, dass eine möglichst breit aufgestellte, ja, Anzahl von Informationsquellen, ja, um das mal politisch korrekt auszudrücken, ja, also von Beratungsfirmen über Behörden, Ämter, Kollegen und so weiter und so weiter, sich hier mal so seine eigene Meinung zu bilden, beziehungsweise sich auch eine optimale Lösung für sein eigenes Unternehmen zu entwickeln. Wir haben jetzt für die Tyga-Gruppe versucht, ich sage jetzt mal, eine 110-prozentige Lösung für viele Themen aufzusetzen. Mhm. der Spielraum für Fehler ist relativ gering. Ja, das ist dann, es wird trotzdem ein Dominoeffekt.
Ja.
Und da müssen es nicht für ein Unternehmen aufräumen, sondern für Dutzende. Das heißt, wir versuchen natürlich auch Lösungen anzubieten, die entsprechend abgespeckt werden können, je nach Größe des Unternehmens.
Mhm.
Und hier in Informationsveranstaltungen immer und immer wieder die Themen darzulegen. Wir haben das nachhaltige Beschaffungsnetzwerk, in dem wir quartalsweise gemeinsam mit unseren Unternehmen, mit Beratungsinstituten, aber auch mit Rechtsanwälten Themen beleuchten, den Leuten dann die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, aber auch Rechtsberatung zu bekommen, wie sie diese einzelnen Themen für ihr Unternehmen umsetzen. Also ganz konkrete Umsetzungshilfen für Unternehmen unterschiedlichster Größe.
Mhm. Und wenn Sie da zurück an diesen Prozess denken, ich denke da auch gerne an unser Gespräch, unser Vorgespräch, da hatten Sie mir gesagt, dass Sie unter anderem auch mal Wettkampftennis gemacht haben und Langstreckenwandern. Was glauben Sie denn, welche Eigenschaft braucht man da mehr beim Thema CSRD? Eher die Fähigkeiten aus dem Wettkampftennis oder eher das Langstreckenwandern?
Ich glaube mal eher das Langstreckenwandern. Sie brauchen natürlich eine sehr, sehr große Beharrlichkeit, um diese Themen immer wieder vorzutragen. Ja? Das geht halt über die unterschiedlichen Phasen der Transformation, ja, von ursprünglicher, ja, ich ignoriere das jetzt mal, über Ablehnung, dann Akzeptanz, dann Bewusstsein, was da eigentlich alles dahinter steht, bis man dann tatsächlich einen Punkt in dieser Entwicklungs- oder Evolutionsstufe erreicht hat, indem man das dann aktiv auch für sich in seinem Arbeitsgebiet umsetzt.
Mhm.
Ich sage immer, naja, ich erzähle halt jedes Thema 5-6 Mal.
Mhm.
Und wenn halt immer so ein bisschen was hängen bleibt, ja, und ein bisschen mehr passiert, dann funktioniert's auch. Aber das sind halt einfach Themen, die es in der Form bis vor ein paar Jahren nicht gab. Ja, also, Ich muss mich vorstellen, die letzten 5 Jahre waren eigentlich geprägt, einfach schlichtweg die Versorgung sicherzustellen.
Ja, ja, ja.
Und jetzt eigentlich ein relativ harter Cut hin zu Umweltthemen. Das ist für viele Leute natürlich schon eine große Umstellung.
Mhm.
Und hier das Bewusstsein zu wecken, dass man halt hier nicht noch ein Thema obendrauf bekommt, sondern dass man die Themen, die man vorher bearbeitet hat, immer noch bearbeiten muss, sondern nur einige Facetten zusätzlich berücksichtigen muss. Es sind oftmals, wir hatten die Diskussion erst kurz mit meinen Abteilungsleitern, es ist nicht viel mehr Arbeit. Es hört sich nach mehr Arbeit an, aber 2-3 zusätzliche Fragen, die richtigen Fragen zu beantworten oder von den Lieferanten beantworten zu lassen, das ist nicht der große Aufwand. Hat aber möglicherweise einen sehr, sehr großen Impact auf, mit wem ich Geschäfte mache und was ich dann für die nächsten Jahrzehnte hier, ich sage jetzt mal, entweder im Boden als Leitung, als Kabel vergrabe oder hier als Transformatoren irgendwo aufstelle.
Mhm. Ja, sehr anschaulich. Vielen Dank. Was ich mich jetzt natürlich frage, als Host eines Podcasts, der nicht nur das Thema der Nachhaltigkeit beleuchtet, sondern auch das Thema der Digitalisierung. Wir hatten es vorhin schon kurz vom Thema digitale Transformation. Was sind denn so Beispiele, die Sie vielleicht aus Ihrem Arbeitsalltag kennen, wo dann die Digitalisierung hilft, die Nachhaltigkeit zu ermöglichen oder Herausforderungen in der Nachhaltigkeit zu lösen?
Ja, da habe ich eigentlich die gesamte Bandbreite von wirklichen Trivialitäten wie Paperless Office, ja, dass ich sage, ja, ich muss nicht jede Seite 2-mal ausdrucken, ja, einmal abheften und einmal in den Papierkorb werfen.
Mhm.
Das geht dann wirklich hin, bis was wir vorhin schon mal gesagt haben, Bereitstellen von Daten, dass ich hier nicht so und so viele unterschiedliche Softwareprogramme habe und dann eben auch Leute damit beschäftige, die Schnittstellen zu moderieren, aber dann eben auch über Bereitstellung der richtigen Daten, teilweise dann auch über KI, um die richtigen Handlungsfelder zu identifizieren.
Mhm.
Ja, Sie können wirklich ambitioniert arbeiten, auch an dem Thema motiviert arbeiten, wenn Sie halt leider die falschen Sachen machen, dann haben Sie zwar viel gearbeitet, aber der Effekt ist möglicherweise überschaubar.
Und das wäre schade, weil Zeit haben wir, glaube ich, alle nur sehr knapp und sehr bedingt. Ich finde es sehr spannend, dass Sie jetzt auch das Thema KI sagen. Das hatte nämlich der Herr Schneider von den Stadtwerken Ludwigsburg-Hornwestheim auch gesagt, dass das Thema KI ein großes Potenzial hat, auch für die als Stadtwerke Ludwigsburg und Hornwestheim. Haben Sie da auch Beispiele, wie Sie in Ihrem Umfeld auch das Thema KI nutzen können, entweder für sich selber oder für Ihre Partner, die Stadtwerke?
Ja, also wir nutzen es oder wir werden es auch perspektivisch nutzen, um komplexe Auswertungen zu fahren, gerade im Bereich der Baudienstleistungen. Hier ist es oftmals so, dass wir halt in teilweise unübersichtlichen Excel-Tabellen dann versuchen, hier Optima zu finden für alle Beteiligten. Und da tut man sich natürlich leichter. Oder eben auch Fehlerquellen in Verträgen, wenn sie dann ein paar tausend Verträge managen müssen, mit entsprechenden Rahmenabkommen, hier Abweichungen zu identifizieren, Fehler zu eliminieren. Mhm. Das ist natürlich mal so ein ganz präsentes Thema. Für unsere Partnerunternehmen ist es tatsächlich die Datenfülle im Netzbetrieb. Mhm. Ja, Sie können sich vorstellen, es ist wesentlich mehr als irgendwo ein Stecker in eine Photovoltaikanlage oder in den Windpark zu stecken, ja, und dann ist Strom im Netz und die Welt ist gut, sondern das ist eine sehr, sehr komplexe Angelegenheit mit vielen Steuerparametern, und die zu optimieren ist eine Herausforderung. Und hier, glaube ich, werden wir in der Zukunft über KI und Big Data Management noch sehr große Fortschritte machen.
Haben Sie da auch Einblick, wie Sie das quasi operationalisieren können? Weil KI-Experten sind wahrscheinlich genauso wie Nachhaltigkeitsmanager aktuell sehr, sehr knapp gesät. Alle suchen sie gefühlt, nur die wenigsten finden sie. Wie können die Stadtwerke oder auch Sie das gewährleisten? Also da denken Sie wahrscheinlich auch in Verbünden, kann ich mir vorstellen, oder?
Ja, also das ist eine der großen Stärken der Thüger-Gruppe, aufgrund der Tatsache, dass wir also auf Ressourcen von 100 Stadtwerken zurückgreifen können. Mhm. Es gibt immer Experten zu jedem Thema. Und das heißt, also innerhalb der Thüger-Familie ist immer ein Experte zu dem einen oder anderen Thema präsent. Mhm. Und wir können das Know-how dann über die Thüger bündeln, fokussieren und dann der Gruppe zur Verfügung stellen.
Wie so häufig im Leben, gemeinsam kommt man weiter, als wenn man alleine gehen muss.
Genau.
Und um da nochmal diese Zusammenarbeit für mich auch nochmal klar zu machen, das heißt, die Stadtwerke sind dann Kunden für Sie oder Sie sind an denen beteiligt, oder gibt es da wahrscheinlich verschiedene Möglichkeiten?
Ja, also das Modell ist ja recht komplex. Also wir halten in der Regel wir sind Minderheitsgesellschafter der Beteiligung. Das heißt, wir halten irgendwo zwischen 12% und 49% an den Stadtwerken. Mhm. Und teilweise haben wir auch über Kreuzbeteiligung, dass den Stadtwerken auch ein gewisser Anteil der Thüger gehört. So haben wir ein gegenseitiges Interesse, dass wir hier ja zum gemeinsamen Wohl arbeiten und agieren.
Wie so eine ganz große gemeinsame Familie, oder?
Genau. Ja.
Schönes Bild, schönes Bild. Jetzt würde ich Sie auch gerne nochmal fragen, so mit den Einblicken und auch Erfahrungen, die Sie haben. Ich hatte es ja eingangs erwähnt und ich glaube, im Gespräch ist es auch schon sehr deutlich geworden, wie viele Einblicke Sie da in der Zwischenzeit sammeln konnten. Haben Sie da auch eine Art Appell für Entscheiderinnen, die im Kontext der nachhaltigen und digitalen Transformation unterwegs sind, worauf es jetzt ankommt? Stichwort Anpassungsfähigkeit wie der Schmetterling. Haben Sie da sowas wie einen Appell?
Ja, mehrere. Zum einen mal, fangen wir mal beim Kleinen an. Es muss jedem einfach bewusst sein, nur weil ich jetzt mein individuelles Agieren oder mein individuelles Handeln, wie ich hier in meinem Leben mit Abfall umgehe, mit meinen Ressourcen umgehe, gibt es ja immer den Spruch, ja, ich werde die Welt nicht retten. Das ist richtig. Aber wie in der Thüger-Gruppe, ja, der Unterschied entsteht durch die Menge. Wenn eine Person was macht, ja, ist überschaubar. Nur wenn es dann 100 Partnerunternehmen machen, ja. Also ein Mitarbeiter hier in München, der wird keinen großen Impact machen. Aber wenn Sie Themen ausrollen in der Gruppe und wir von 20.000 plus Mitarbeitern sprechen, die jetzt auf, ich sag jetzt mal, auf 10, 20 oder 80% des Druckerpapiers verzichten, hat das schon mal einen Impact.
Ne? Absolut, ja.
Und das ist mein wichtiger Punkt, dass man wirklich mal auch bei seinem eigenen Handeln beginnt. Und gerade für die Entscheider, wie Sie es gesagt haben, ja, zum einen mal die Vorbildfunktion, und die kann ich nicht hoch genug herausstellen. Man kann natürlich sehr schwer Mitarbeitern vermitteln, dass das Handeln, so wie sie agieren, vielleicht nicht mehr zeitgemäß ist, wenn man selber genau das Gegenteil vorlebt. Ja, ich hatte es vorhin schon mal angesprochen. Das ganze Thema Finanzierung, auch wenn man dann sagt, ja, ich habe eigentlich keine Zeit dafür, für das ein oder andere Thema. Es wird jeden einholen. Ich glaube nicht, dass man hier die Möglichkeit hat, sich hier rauszudividieren. Das heißt, umso früher man sich in diese einzelnen Themen einbringt, sich damit auseinandersetzt, die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung stellt, umso weniger schmerzhaft wird der Prozess. Ja. Entweder ist man Mitgestalter oder man muss mit den Dingen leben, die jemand anders für einen entschieden hat. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das dann passend ist, kann sich ja selbst überlegen.
Ja. Ja, vielen Dank. Ich finde, das ist ein wunderschöner Abschluss auch von der Fragestellung, was kann ich als Einzelner bewegen und vielleicht auch über die Vorbildfunktion, was kann ich in anderen auslösen? Das finde ich ein sehr schönes Bild, das es eben zusammenfasst und natürlich auch für die Personen und Organisationen, die eher finanzgetrieben sind, finde ich das auch nochmal einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Da geht es jetzt nicht nur um eine Weltanschauung, es steht tatsächlich viel auf dem Spiel, aber es ist nicht mehr nur Weltverbesserung, sondern es macht sich langsam auch wirklich in den Zahlen, in der Finanzierung bemerkbar, oder?
Ja, auf alle Fälle. Über kurz oder lang wird jeder mit dem Thema konfrontiert. Von dem her, ich hatte gesagt, ja, das Thema ist trivial. Das Thema wird trivial, wenn man sich langfristig mit sowas auseinandersetzt. Wenn man als Quereinsteiger reinkommt, wird es schwieriger. Wenn man dann vom Gesetzgeber gezwungen wird, wird es wirklich unangenehm. Jeder hat die Wahl, ja, wo er gerne einsteigen möchte.
Ja, ich glaube, das ist ein sehr schönes Fazit und auch ein Appell, als Vorbild zu fungieren, nicht nur, weil es sich finanziell lohnt, sondern weil viel auf dem Spiel steht. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Einblicke, die Sie uns heute hier gegeben haben, in Sie als Organisation, in Sie auch als Privatmensch mit der Naturverbundenheit, was mir sehr gut gefällt, aber auch der Blick in die Wirtschaft, in die Stadtwerke und in, wie eingangs gesagt, viele Millionen Haushalte. Und ich glaube, gemeinsam kann man da sehr viel erreichen. Danke für Ihren Einsatz und danke für Ihre Zeit.
Ja, Herr Thomas, ganz herzlichen Dank für die Einladung zu dem Gespräch. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Vielen Dank. Das war's schon wieder für heute mit dem Twinsides Podcast. In einer im wahrsten Sinne des Wortes tierisch spannenden Folge hat uns Dr. Alexander Mir berichtet, was wir von Schmetterlingen lernen können, wie wichtig das Kollektiv ist, dass man gemeinsam viel mehr erreichen kann und dass sich Nachhaltigkeit auch finanziell lohnt. Vielen Dank fürs Zuhören und schreibt uns wie immer gerne euer Feedback. Ihr findet die Links zu der Folge, genauso wie die Kontaktdaten.